Solo für Sidi von Sidi Harris. Alte Frühlingsmelodien, neue Sommersongs. Solo betrachtete den Sonnenstand. Er hatte Zeit, viel Zeit. Es war ungefähr 10 Uhr, als er im kleinen Vorgarten des wunderschönen Berliner Altbauhauses den kleinen runden Tisch raustrug. Er frühstückte gern draußen, wenn es das Wetter zuließ. Er liebte den Frühling, den Frühsommer und den Sommer Berlins. Der Herbst genoss nicht so viel Sympathie, er zwang Solo stets, sich eher in Häusern aufzuhalten. Er gähnte. Das Mädel, das heute Nacht neben ihm und zwischenzeitlich auf ihm gelegen hatte, war längst verschwunden. Ein Hochgefühl bemächtigte sich seiner. Er hasste es, die Frauen noch am Tage um sich zu haben, mit denen er die Nacht verbracht hatte. Solo trug das große türkische Tablett in den Vorgarten. Eine Nachbarin grüßte im Vorbeigehen. Solo wusste, dass ihn die meisten Nachbarn hier erst recht seltsam fanden. Er war hochgewachsen, sehr schmal, eigentlich eher zartgliedrig. Er hatte ellenlanges blau-schwarzes Haar und ein zweifarbiges Augenpaar. Solo war das, was die Leute oft als Grünen oder einen Linken bezeichneten. Er mischte sich ein, wenn Eltern ihre Kinder ins Gesicht schlugen. Er griff ein, wenn sich 4 kahl rasierte Neonazis über einen Ausländer hermachten. Er trug seine Abneigung gegen Aufrüstung und Rassenhass auf dem Rücken seiner Jeansjacke. Alles in allem ließ sich die Nachbarschaft aber allmählich gut an. Nur eines wussten die Nachbarn nicht, obwohl sie das sicher brennend interessiert hätte. Sie hatten nicht einmal eine Ahnung von seiner Art zu leben, wenn es Abend wurde. Es gab noch etwas, was die Nachbarn höchst spannend und außergewöhnlich fanden. Die Meinungen gingen weit auseinander. Die einen fanden es toll, die anderen hatten eher ungute Gefühle. Er besaß einen Kater, der die Größe eines kleinwüchsigen Schäferhundes hatte. Woher Solo und dieses außergewöhnliche Haustier stammten, wussten vorerst nur 2 Menschen. Ein kleiner Junge mit pechschwarzen Augen und ebenso schwarzen Locken und eine alte Dame, die Solo sofort ins Herz geschlossen hatte. Er musste grinsen. Hätte die gute Frau gewusst, was ihr charmanter Nachbar mit Hang zum Pazifismus nachts so trieb, hätte sie ihn wohl ebenso flott verstoßen, wie sie die welken Blumen verschrottete. Ein ausgedehntes Frühstück, der Lockruf des recht ruhigen Kiez und dann ein Tag voller Zeit. Keine Hektik, kein Arbeitsdruck. Solo war völlig pflichtenfrei. Er räumte das Geschirr wieder rein, warf einen Blick auf das Bett und verzog das Gesicht. Er stellte das Tablett ab und tat das Notwendige: Bettwäsche wechseln. Er hasste fremde Gerüche in seinem Bettzeug. Er hasste es, die Haare und falschen Wimpern der Gespielinnen zu finden, wenn er einen Abend mal allein, meist mit einem guten Buch, zu Hause blieb. Inzwischen hatte er geradezu das perfekte System entwickelt, damit diese Mädels nicht auf seinen festen und absolut großartigen Freundeskreis trafen. Keine Frau, die er als gute Freundin bezeichnen konnte, würde es gut heißen, wie er sein Nachtleben gestaltete. Aber er bestand eben nicht nur aus Demonstrationen, Protestdepeschen, Umweltaktivitäten und Beruf. Er war eben auch derjenige, der sich gern auf einen One-Night-Stand einließ. Sein Spiegelbild war zufriedenstellend. Er lächelte sich zu. Heiliger Himmel, dieses Mädel war hübsch gewesen, aber für mehr als einen wilden Fick taugte sie nicht. Solo grinste, er hatte nichts gegen wilde Ficks, aber er hatte auch gesagt bekommen, aber das war in einem anderen Land, dass er noch nie in seinem ganzen Leben, noch kein einziges Mal, wirklich die tiefe Heiligkeit beim Sex erfahren hatte. Was hieß Heiligkeit? Dachte er halb amüsiert, halb frustriert. In diesem anderen Land hatte ihn jemand gefragt, wovon träumst du, wenn es niemanden gibt, der dich beobachtet? Auch du selbst nicht, Solo. Mit fast verachtender Geste warf er das schwere, dunkle Haar nach hinten, schlüpfte in das T-Shirt und sprang in die Jeans. Taro, sein überdimensionaler Kater, sah ihn träge blinzelnd an. Er lag auf der Fensterbank und schnurrte seine Sonette. Solo strich dem Kater durch das seidige Fell und griff zum Wohnungsschlüssel. Er nahm das Rad und schloss die Tür hinter sich. Kaum saß er auf dem Sattel und hatte 3, 4 Pedaltritte hinter sich gebracht, überkam ihn der Rausch von unbegrenzten Möglichkeiten. Solo kannte das und er liebte dieses Gefühl, besonders wenn er auf verkehrsarmen Straßen fuhr. Die Sonne schien warm, aber nicht zu heiß, die Amseln brachten ihre besten Songs, Kinder spielten auf den Bürgersteigen und so manch ein Ur-Berliner führte Struppi Gassi. Er brauchte ungefähr 2 Stunden, bis er die irre Schönheit von gestern Abend aus den Blutbahnen getreten hatte. Es war immer das Gleiche, wilder Sex und am Morgen die Erkenntnis, dass er weder sich noch die jeweilige Elfe achtete. Wenn er ganz offen war, so gestand er sich, dass er sich zu Tode langweilte. Das Aufregendste war meistens, wenn sie beim Höhepunkt seinen Namen wusste. Und er genoss durchaus die Bewunderung der Frauen dafür, dass er in der Lage war, seinen Orgasmus zu steuern. Bis zu diesem Tage hatte er noch nie in seinem Leben einen Höhepunkt, der etwas mit ihm, mit seinen Tiefen zu tun hatte. Er wischte diese frustrierende Erkenntnis weg und untersagte seinem Bewusstsein für die nächsten Stunden, solch abgrundtiefe Ehrlichkeiten aus ihren Gräbern zu befördern. Tiki, der gute alte Tiki, hatte ihm, als sie in einer besonders vertrauten Stunde dieses Thema mal angerissen hatten, geraten: Such dir einfach mal ein heißes Girl, vögel sie nach allen Regeln der Kunst, dann geht das vorbei. Ich glaube nicht, dass das meine Fragen löst, Tiki. Was ist, wenn das nicht hinhaut, hä? Dann machst du das die folgende Nacht auch. Manche verbringen so ihren gesamten Urlaub, manche ihr halbes Leben, andere ihr ganzes, bis sie dann im alten Knast hocken und nicht mehr können. Sie sind dann aber einsam, oder? Tiki hatte gelacht. Na und? Wenn's zu einsam wird, dann bleibt der Sprung von der Brücke oder ein Strick. Oder wenn du noch einen guten Kumpel in der Szene hast, ein gut gezielter Schläfenschuss. Beim Schläfenschuss tritt der Tod so schnell ein, dass Wissenschaftler und Mediziner sich ziemlich sicher sind, dass man nicht einmal mehr den Schuss selbst hört, weil die akustische Übertragung länger dauert als der Todeseintritt. Solo hatte seinen Freund entgeistert angeglotzt. »Sag mal, was erzählst du da eigentlich für eine gequirlte Kacke?« erkundigte er sich sachlich. Tiki hatte gelacht und ihn in die nächste Remi-Demi-Bar geschleift. Dort war er dann mit einem braunhaarigen Nachtfalter aneinander geraten und so fand er sich mit ihr vielleicht 3 Stunden später in Paarungshaltung im Bett wieder. Immer wieder heulten ihm die Schönen vor, dass er kein Wort sagte, wenn sie miteinander schliefen. Was hätte er auch sagen sollen, dachte er bitter. »Hallo, du langweilst mich? Wann bist du fertig? Oder was?« Dann das Aufblitzen von Chrom, Bremsen kreischen und der schneidende Schmerz vom Becken bis in die Zehenspitzen. Die Ohnmacht verhinderte, dass Solo laut und markerschütternd schreien konnte. Die Bewohner der umliegenden Häuser hörten mit minimalem Interesse die Sirenen der Krankenwagen, der Polizei und des Rettungswagens. Solo bekam nicht mit, dass das Notärzteteam mit wilder Entschlossenheit um sein Leben rang. Er erlebte nicht, wie sie mit allen Hilfsmitteln der modernen Medizin den Tod überlisten oder austricksen wollten. Er sah nicht, wie sein Blut eimerweise abgesaugt wurde, und er wurde nicht Zeuge, wie sie ihn dem Tod entrissen. Dass er im Eiltempo durch endlose Flure geschoben wurde, verkabelt und bewacht, lief ebenfalls an ihm vorbei. Dr. Henschel übergab den Unfallpatienten Nr. 37 an die chirurgische Abteilung, mit der nüchternen Feststellung, dass er, denn ein Er war es, stabil sei, drückte er der Schwester den Schnellhefter in die Hand. "Beobachten Sie ihn aber weiterhin", wies er sie an. Sie nickte und betrachtete den Arzt aufmerksamer als den Patienten. Es herrschte gelassene Betriebsamkeit im Krankenhaus. Die Schwestern und einige Pfleger verteilten das Essen, das auf blitzenden Wagen aus dem Fahrstuhl gerollt wurde. Zwei asiatische Putzfrauen polierten den Flur und näherten sich so einander an. Eine ältere Dame übte, auf Krücken zu gehen, und erzählte atemlos dem Bewegungstherapeuten, wie ihr Leben so aussah. Zwei Masseurinnen plauderten mit einer Schwester, die gerade einen Schnellhefter in den Aktenwagen hängte. "Neuzugang", meinte sie wie nebenher. "Grund?", fragte eine der beiden Masseurinnen ab. Ihre Stimme klang eher rau, fast maskulin. "Vom Rad auf einen Mercedes gekracht." Die andere sah auf. "Wer hatte denn Schuld?" "Keine Ahnung, aber dem Autofahrer geht's schon ganz gut. Er kann morgen wieder entlassen werden. Eigentlich hätte er heute schon gehen können, aber seine Frau meinte, er stehe unter Schock, und Schock könne ja tödlich sein." "Aha", gaben die beiden jungen Frauen zurück. "Fragt sich, was tödlicher ist, oder?", witzelte die Maskuline. "Welche Verordnung?", erkundigte sich die zweite. "Nur vorsichtige Passivbewegungen. Ich glaube, es macht keinen Unterschied. Abgesehen davon", sie senkte die Stimme, "ich denke, es wäre besser, wenn er erstmal nicht aufwacht." Sie verließ den Flur. "Wer?", fragten die beiden Masseurinnen gleichzeitig. "Wir ziehen lose", schlug die Rauhstimmige vor. Die andere lachte. Also wurde aus dem krankenhauseigenen Kleinblock ein Zettel rausgerissen, geknickt, und die Burschikose legte ihre Hände auf den Rücken. "Rechts", sagte die Kleinere. "Dein Problem, nicht meins", jubelte die andere. "Nana, das ist gemein", tadelte Siddi. Nana grinste ein wenig schadenfroh. Siddi betrat das Zimmer, in dem Patient 37, also verkabelt und ziemlich zugerichtet, lag. Der Arzt betrat den Raum gleich nach ihr. Leise erläuterte er, was diagnostiziert wurde. Siddi hörte aufmerksam zu und nickte. Der Medikus verließ dann wieder eilig das Refugium. Obwohl Patient Nummer 37 eindeutig nicht bei Bewusstsein war, sprach sie ihn leise an. Sie ließ ihn wissen, dass es erst nächste Woche losgehen würde, aber aufgrund eines neuen Projektes, das der medizinische Abteilungsleiter ins Leben gerufen hatte, würde sie jetzt jeden Tag einige Zeit bei ihm sein, damit er etwas Vertrautheit aufbauen könne. Siddi verließ nach einigen Minuten das Zimmer. Sie hatte ein klares Bild von ihm. Jedenfalls, was seine Physis anging. In Solos Welt wurden alle Eindrücke, alle Wahrnehmungen verwischt. Er nahm Hände wahr, die er zu keiner Welt zuordnen konnte oder wollte. Manchmal nahm er den Geruch von Endlosigkeit auf, von femininer Nähe, die nichts, aber auch gar nichts mit den Frauen zu tun hatte, die er auf Erden hatte wandeln sehen. Aber all das war so weit entfernt, dass ihm jede Orientierung entglitt. Die Eindrücke wechselten, hin und wieder spürte er am Rande seines Bewusstseins kaltes Metall und er hörte leise Gespräche. Hände, die irgendetwas mit ihm anstellten, aber er schaffte es nicht, die Brücke zwischen dem Bewusstsein und dem Weitläufigen zu überqueren. Dann, nach 5 Tagen, meldete die Überwachungsmaschinerie, dass Solo wieder im Hier und Jetzt angekommen war. Sofort brach das Gewusel los, das so typisch für diese Vorgänge ist. Solo wusste gar nicht, wie er mit all den Anforderungen fertig werden sollte. Aber immerhin konnte er die Fragen, die der Arzt an ihn stellte, beantworten. "Wie heißen Sie?", fragte der Doktor. Solo lag auf den Lippen zu antworten, dass sein Name Daffy Duck sei, aber in Anbetracht der schimmernden Nadeln, der Kabel und Displays verkniff er sich diese Antwort. "Solo Mong", murmelte er. Gut, meinte der Arzt zufrieden, das stimmt mit Ihrem Pass überein. Solo wollte fragen, warum es das nicht tun sollte, aber ihm fielen im nächsten Augenblick bereits wieder die Augen zu. Zwischen Schlaf- und Wachzustand hörte er noch, dass der Weißkittel verfügte, dass Solo noch ein Schmerzmittel intravenös erhalten sollte. Das klang irgendwie ziemlich unabänderlich. Na wenn schon, dachte Solo und überließ es dem Klinikpersonal, was jetzt folgen sollte. Er nahm im Traum wieder jene Stimme wahr, die ihn bereits durch seine Wanderungen in den unterbewussten Tiefen irgendwie erreicht hatte, auch diesen so anderen Geruch als den der Klinik, aber viel stärker waren ihm die Hände in Erinnerung. Sidi war es, die vorschriftsmäßig und pünktlich in Zimmer 103 bei Patient 37 stand und dem Projekt des medizinischen Abteilungsleiters Leben einhauchte. Sidi musste grinsen. Auch Nana hatte einen Patienten, der in dieses Projekt fiel. Keine leichte Aufgabe für die gute Nana. Nana war in allem klar strukturiert. Ein Schienbeinbruch war ein Schienbeinbruch und keine dumme Geschichte. Geschichten standen auf Papier. Fertig. Solo wartete, bis Sidi ihre Kurzbehandlung abgeschlossen hatte. Und erst als er sicher war, dass sie das Zimmer verlassen hatte, öffnete er die Augen. Was konnte das für ein Geschöpf sein? Grübelte er. Allerdings grübelte er nicht lange. Kaum hatte er sich vielleicht einen halben Millimeter bewegt, brach ein Bautrupp in seinem Körper auf und machte sich daran, dem Begriff Schmerz ganz neue Dimensionen zu verpassen. Am darauffolgenden Tag verkündete die Schwester, er habe Besuch. Wer konnte wissen, dass er hier war? Tiki und Villa betraten fast schon schüchtern das Zimmer. Villa rannte auf ihn zu und küsste ihn auf eine nicht lädierte Stelle, irgendwo zwischen Augenbrauen und Unterkiefer. Tiki grinste. »Sag mal, was hast du dir denn dabei gedacht?« fragte er vergnügt. »Ich meine, bis jetzt sind wir doch immer gemeinsam gegen Bens Fahrer vorgegangen, oder?« Villa trat Tiki vors Schienbein. »Halt's Maul, du Idiot!« fauchte sie leise. »Ist schon gut«, beschwichtigte Solo sie. »Villa, wie geht's Taro?« »Ich bin bei dir eingezogen. Ich dachte, es wäre besser für ihn, ich bin seine Untermieterin, bevor ich ihn nötige, einen Ortswechsel ohne dich zu akzeptieren. Ist das in deinem Sinne?« Er war erleichtert. Taro war ihm wichtig. Nein, Taro lag ihm am Herzen. Er hing an seinem Kater. »Ja, klar.« »Und?« frohlockte Tiki mit ungebrochener Fröhlichkeit. »Wie sind die Krankenschwestern hier? Hast du einer von ihnen den Nachtdienst versüßt?« Hätte Solo eine Hand frei gehabt, hätte er Tiki gern einen Vogel gezeigt. So blieb nur einen entnervten Blick mit Villa zu wechseln. Die wiederholte ihre Schienbeinattacke mit wachsendem Genuss. Tiki wurde ernst. »Was brauchst du denn?« »Alles, was den Alltag netter macht. Vor allem Klamotten«, krächzte Solo. »Klamotten?« fragten Villa und Tiki im Duett. »Solo, ich glaube, du bist dir nicht ganz im Klaren darüber, wie du aussiehst. Kann das sein?« verkündete Tiki. »Was meinst du damit?« Villa hob jetzt mahnend die Brauen. »Solo«, begann sie mit einer Stimme, die Erwachsene immer bei Kindern einsetzen, wenn sie großes Protestgeschrei verhindern wollen. Solo wurde ganz anders. »Hör mal«, setzte sie noch einmal an und gab ihrer Stimme einen noch sanfteren Klang. Solo fragte sich, seit wann sie diese Kunst beherrschte. »Du hattest keinen kleinen Radunfall. Du bist mit einem Wagen zusammengestoßen, dessen Hersteller damit wirbt, dass er auffahrtauglich ist. Gibt dir das nicht zu denken?« »Nein. Was willst du damit sagen?« »Solo, für dich sind Klamotten im Moment überhaupt nicht wichtig, außer vielleicht ein Schlafanzug, und selbst das kann ich mir kaum vorstellen.« »Aber Zahnbürste und Rasiermesser ist legal, oder?« fragte er scheu. Villa betrachtete ihn. »Ja, ich denk schon«, schloss sie nüchtern. »Wie geht's den anderen?« »Alle lassen dich herzlich grüßen. Wir haben einen perfekten Besuchsplan entwickelt, damit du nicht auf dumme Gedanken kommst.« Die Tür ging auf und eine junge Schwester stand im Rahmen. »Bitte verabschieden Sie sich jetzt. Zu viel Besuch und zu viel Anstrengung sind überhaupt nicht gut.« Naja, setzte Tiki an und warf einen fast gierigen Blick auf die Beine der Schwester. Gibt es da eine Formel zwischen Anstrengung und Heilungsbeschleunigung durch Sexualhormone? Villa nahm sich ein drittes Mal Tikis Schienbein vor. Er verzog schmerzlich den Mund. Solo grinste. Die Schwester betrachtete Tiki abschätzig. Dann lächelte sie mitleidig. Aha, Sie sind Spätentwickler. Andere in Ihrem Alter haben die Pubertät bereits hinter sich und erlernen einen Beruf. Wussten Sie das? Oder soll ich dich noch duzen? Villa lachte schallend und nickte der anderen zu. Tiki wurde rot und Solo war sich nicht im Klaren darüber, ob er jetzt verlegen sein sollte, schließlich war Tiki ein Freund von ihm, oder ob er, wie Villa, lachen sollte. Beides gefiel ihm nicht recht. Hatte er sie nicht schon einmal gesehen in einer dieser Discos, wo die Mädels darauf setzten, dass die Jungs sie abschleppten? Es war schwer zu sagen, welche Frau wie aussah bei Tageslicht. Solo hatte kaum eine je wieder getroffen. Tiki und Solo verabschiedeten sich mit einem Zwinkern. Villa umarmte Solo so gut es ging und Solo erwiderte ihr Lächeln. Kaum hatten die beiden die Tür hinter sich leise geschlossen, schlief Solo tief und fest. Wieder nahm er im Traum diese leise Stimme wahr. Wieder spürte er die Hände, die erst auf seinen Händen lagen, fast nur zu ahnen, dann auf seinen Unterarmen, dann auf den Schultern. Er ließ auch diesmal die Augen geschlossen. Wieder wartete er, bis dieses seltsame Wesen das Zimmer verlassen hatte. Nach einer Woche Krankenhausaufenthalt dachte Solo ernsthaft über Flucht nach. Er konnte nicht aufstehen, bei den kleinsten Bewegungen revoltierte sein Körper und er fragte sich, wie lange er brauchen würde, um seine Haare wieder einigermaßen entknotet zu bekommen. Nicht, dass man hier nicht für ein Mindestmaß an Reinlichkeit sorgte, aber es blieb eben vieles auf der Strecke. Immer noch hatte er es vermieden, seine tägliche Besucherin wirklich zu sehen, und sie hatte nicht darauf gedrängt. Der Arzt bekam einen Namen, eine greifbare Identität. Dr. Henschel hatte sich zu ihm gesetzt. Ein Alarmzeichen, wie Solo sehr genau wusste. »Nun wissen Sie«, meinte er leutselig, »Sie sind jung und in Ihnen steckt ein eiserner Wille. Mit Geduld und viel Engagement von Ihnen selbst bekommen wir das wieder so in den Griff, dass Sie sich kaum noch an diesen Unfall erinnern werden.« Solo hatte zwei Worte besonders intensiv aufgenommen, das Wort »kaum« und das Wort »Geduld«. Was sollte das heißen? Trotz seiner direkten Fragen erhielt er nur vage Antworten. Man könne noch nichts Konkretes sagen, meinten die drei Ärzte, die ihn im Wechsel ihre Visiten abstatteten, aber es sei ja nun auch noch nicht viel Zeit ins Land gegangen. Ja, was glaubten die eigentlich, was er sonst so tat? An diesem Tag war Solo mehr als niedergeschlagen. Allein das Waschprogramm verlangte ihm mehr Kraft ab als vor dem Unfall ein rasantes Wochenende mit Autofahrt und Protestcharakter. Seine Freunde gaben sich alle Mühe, sie würden versuchen, alles zu regeln, was liegen blieb, aber er hatte das unangenehme Gefühl, dass er trotzdem allein auf weiter, weiter Flur stand. Es fühlte sich ähnlich an wie bei den nächtlichen Nahkampfhandlungen mit den verschiedenen Mandys, Trixies, Kerstins oder Nadines. Da hatte er aber wenigstens den Zeitpunkt bestimmen können, wann es nun wirklich reichte. Hier bestimmten andere den Verlauf. In seine tristen Gedankengänge fiel ein leises Klopfen. Er sagte nichts. »Hallo«, grüßte ein Wesen, das Solo irgendwie verdächtig vorkam. Wieso kannte er diese Stimme? Er hatte die Frau noch nie gesehen. Und selbst wenn er sie gesehen hätte, er wäre vermutlich nicht einmal auf sie aufmerksam geworden, denn sie wäre in den Massen kaum in Erscheinung getreten, so klein wie sie war. »Hi«, grüßte er und hörte selbst, dass er erschöpft klang. »Wollen wir heute mal mit den ersten Übungen anfangen?«, fragte sie. An ihr haftete der Geruch von Frühlingssonne und von frisch gebrühtem Kaffee. Aber da war noch etwas. Etwas, das ihn aufrüttelte. Wo hatte er das schon einmal gerochen? »Meinetwegen«, knirschte er unfreundlich. »Ja, das ist Voraussetzung. Ihretwegen. Ich bin auf keinen Mercedes draufgeknallt.« Sie sagte das ein bisschen spöttisch, aber nicht verletzend, stellte Solo fest. Als Sidi die Hände auf seine Schultern legte, traf ihn die Erkenntnis völlig unvorbereitet. Natürlich kannte er dieses Geschöpf. Sie war es, die ihn durch die Tage ohne festen Halt hier auf Erden immer wieder zurückgerufen hatte. Sie war immer wieder mal dagewesen, hatte mit ihm geredet, obwohl es dafür keinen Grund gab. Oder doch? »Wann ziehen die Kabel?« fragte sie die freundlich. »Arbeite ich hier oder Sie?« gab er mürrisch zurück. »Im Moment wir beide, oder?« Ob Solo wollte oder nicht, er musste grinsen. »Zu mir hat keiner was gesagt, das scheint hier normal zu sein.« »Ist das eine Beschwerde, Herr Mong?« »Ja und?« »Nun, ich frage deshalb, weil ich Sie darin selbstverständlich unterstützen würde.« Solo gab es auf. Bei ihr hatte er das Gefühl, er würde versuchen, mit bloßen Händen den Sonnenschein abzudunkeln. Sidi begann, ihre Arbeit zu machen. Sie arbeitete konsequent im Tempo und sehr gewissenhaft. Solo ließ alles willig über sich ergehen. »Wie geht es Ihnen im Moment?« fragte sie, während sie seine Haare zur Seite strich. »Gut, deshalb bin ich ja wohl hier.« Sie lachte. »Hat sich jemand mal um diese Prachtmähne gekümmert?« »Was?« »Ich meine, ob eine der Schwestern mal mit Kamm und Bürste durch diese Haare gegangen ist.« »Nein, warum?« »Weil ich Ihnen anbieten würde, das nach meinem Dienstschluss zu tun, wenn Sie das möchten.« »Was wollen Sie dafür? Ich bin zurzeit sexuell überhaupt nicht einsetzbar.« Sidi stutzte. Dann meinte sie kühl, »Ich glaube, das ist das Sympathischste an Ihnen. Kann das sein?« Damit ging sie. Mit ansteigendem Zorn registrierte Solo, dass er am nächsten Tag auf ihren Besuch sogar wartete. Wie pervers muss man eigentlich sein, maßregelte er sich selbst. Und am Nachmittag war sie wieder bei ihm. Wieder brachte sie den Geruch von Frühjahrssonne und Arnikaöl mit und wieder auch diesen Geruch, den er nicht einordnen konnte. »Hund?« fragte sie grinsend. »Heute immer noch schlecht gelaunt?« Solo dachte über seine Antwort nach. »Ein wenig«, gab er zurück. »Na ja, das gibt sich bestimmt. Los, üben Sie mal Gegendruck aus«, forderte sie und klang jetzt gar nicht mehr nach Frühling, sondern nach Dienstbeflissenheit. Solo tat, was sie wollte. »Und? Hat sich nun mal jemand um die Edellocken gekümmert?« »Nein«, grummelte er. »Gut, dann komme ich nach Dienstschluss, wenn Sie das möchten, natürlich nur.« Es fiel Solo unendlich schwer, dieses schlichte Angebot einfach zu bejahen, aber er wusste, dass es vernünftig war. Andernfalls würde er früher oder später zur Schere greifen müssen. Er war sich allerdings nicht sicher, ob er diesem heiteren Geschöpf gewachsen wäre, wenn sie auch noch Dienstschluss hätte. Sidi hielt Wort und stand gegen 19 Uhr an seinem Bett. Solo hatte geschlafen und als er aufwachte, hockte Sidi bereits auf dem Fußboden und entwirrte seine Haare geduldig, ohne Werkzeug. »Wieso tut sie das?«, fragte er sich immer wieder. »Na, wach?«, fragte sie leise. »Ja«, gab er zurück. »Und wie geht es Ihnen heute?« »Ich habe, was das angeht, keine Ahnung. Und das meine ich ernst.« »Das kommt schon noch«, sagte sie sanft. Hätte Solo sich bewegen können, hätte er ihr gern mal in die Augen gesehen. Plötzlich fiel ihm auf, dass er ihr noch nie in die Augen gesehen hatte. Warum eigentlich nicht? Er hatte sich auf eine, im wahrsten Sinne des Wortes, haarige Leidensprozedur eingestellt, aber Sidi hatte bis jetzt keinen Kamm und auch keine Bürste in die Hand genommen. Sie kniete vor seinem Bett und fummelte mit Engelsgeduld Knoten für Knoten auseinander. »Ich glaube nicht, dass ich das alles bis heute Abend bewältige«, meinte sie, und es klang, als hätte sie gelächelt. »Kein Wunder«, erwiderte er und hörte erstaunt, dass er viel freundlicher klang als die gesamten Tage zuvor. »Ich komme morgen einfach früher und das Gleiche machen wir dann nach Feierabend nochmal. Einverstanden?« »Ich muss meine Frage noch einmal wiederholen. Was wollen Sie dafür?« Ihr leises Lachen verhedderte sich in seinen Gehörgängen. Nichts, was von Ihnen zu kriegen ist. Sie sagte es mit einer Betonung, die etwas von einer Rasierklinge hatte. Eigentlich, so dachte Solo in der Nacht, hatte sie ihn einen oberflächlichen Ficker genannt. Na und? Informierte ihn sein wahrheitsliebendes Bewusstsein. Du bist ein oberflächlicher Ficker, wo ist die Neuigkeit? Die Neuigkeit daran ist, dass es mir eine Frau sagt, ohne diese Worte zu gebrauchen, gab er gereizt zurück. Quatsch! Die Neuigkeit ist, dass es dir etwas ausmacht, du Heuchler! Solo bat die Nachtschwester um ein Schlafmittel. Ein starkes Schlafmittel, wenn es gehen sollte, meinte er, solle sie im roten Medikamentenschrank suchen. Auf die Pharmazie war Verlass. Solo hatte den Morgen damit verbracht, sich zu fragen, ob er jemals wieder auf sein Rad steigen würde. Dann folgte die Visite. Der Arzt befand, dass in 3 Tagen ein Röntgentermin fällig wäre. »Dr. Henschel«, hielt er den Arzt in Eile zurück, »wie heißt die Masseurin, die mich behandelt?« »Warum, stimmt etwas nicht?« »Doch, doch«, erwiderte Solo schnell, vielleicht ein bisschen zu schnell. Jedenfalls sah ihn der Arzt jetzt scharf an. »Ich weiß nicht genau, wie die unten die Zuteilungen geregelt haben, aber ich glaube, für Sie ist Frau Nana Lorenz zuständig. Weshalb fragen Sie?« »Nur so«, gab Solo knapp zurück. Kurz nach dem Mittag erschien Sidi. »Hallo«, grüßte sie heiter. »Hallo«, erwiderte er. Sidi kniete längst wieder auf dem Fußboden und nahm sich seine Haare an. »Wieso machen Sie das in Ihrer Freizeit?«, fragte er. »Weil ich an Wiedergeburt glaube und noch ein paar gute Taten vollbringen muss?«, fragte sie zurück. Solo musste grinsen. »Was meinen Sie, bekomme ich auf meine Frage noch eine ernste Antwort?« Sie lachte. »Ich glaube nicht, Herr Mong.« Sie begann jetzt mit einer Bürste dem Chaos zu Leibe zu rücken. Solo empfand etwas Seltsames. Es war, als würde jeder Bürstenstrich, jedes vorsichtige Nachstreichen mit den Händen bei ihm etwas lösen. Etwas, das als Deckfarbe gute Dienste geleistet hatte. Was zum Teufel lief da ab? Sidi stand auf und war nach einem raschen Abschiedsgruß verschwunden. Solo begann die Schwester, die sich als Schwester Ulrike vorgestellt hatte, nach Nana Lorenz auszufragen. Viel wusste die Gute nicht zu berichten, nur dass Nana sehr herrisch werden konnte. Auch, dass Nana gern die weniger heiklen Fälle vorzog, erfuhr er von ihr. Also war er doch kein heikler Fall, schlussfolgerte er erleichtert. Bei den sensiblen Fällen, da sind wir dann ganz verrückt nach Frau Harris. Solo erfuhr in diesem Zusammenhang auch, dass die Bezeichnung sensible Fälle nichts mit dem psychischen Zustand und dem Charakter des jeweiligen Patienten zu tun hatte. »Was hat sie für Neigungen?«, fragte Solo vielleicht 4 Tage später. »Oh, sie ist eine von den Unkomplizierten, wenn es das ist, was Sie wissen wollen«, klärte ihn Schwester Ulrike auf und blinzelte. So wirkte sie gar nicht auf ihn. »Es geht das Gerücht«, vertraute sie ihm leise an, »dass sie ein wenig mit einem ehemaligen Patienten kramt.« Solo nahm das wortlos zur Kenntnis. Hatte er sich so vertan? Wahrscheinlich war er schon völlig weltfremd durch die Liegerei hier. Dieser Nachmittag, er war nun schon 16 Tage auf dieser Station, hielt eine böse Überraschung für ihn bereit. Solo hatte sich bereits insgeheim auf Sidis Kommen gefreut, doch da kam keine Sidi, vor ihm stand ein kräftiger Kerl, der mit charmantem Lächeln meinte, »Heute müssen wir es miteinander versuchen, fangen wir doch gleich an.« Und dann legte er los. Solo hatte keinen Grund, sich zu beklagen, aber er vermisste den Geruch, das Lachen, den Optimismus seiner Stammmasseurin. »Wo ist Frau Lorenz?«, fragte sein Bettnachbar. Solo hätte den alten Herrn am liebsten geküsst. »Die arbeitet 2 Stockwerke tiefer«, gab der Masseur bereitwillig Auskunft. »Moment mal«, röchelte Solo, weil der Mann gerade seine Organe neu ordnete. »Ich dachte, sie hat Urlaub.« »Wer?«, fragte sein Folterknecht. »Frau Lorenz.« »Nein, Frau Harris hat Urlaub, die Lady, die ihre Locken vor unserem Figaro gerettet hat.« »Ich verstehe kein einziges Wort«, würgte Solo, der jetzt darüber nachdachte, ob er den Vertreter vielleicht wegen Verletzung der Menschenrechte verklagen könnte. »Ich denke, die Gute heißt Nana Lorenz«, hakte Solo nach. »Nein, Nana wird sie morgen behandeln, dann werden sie merken, dass man die beiden nicht verwechseln kann.« Das leise Lachen klang, so fand Solo, unheilverkündend. Als der Knochenbrecher, wie Solos Bettnachbar ihn nannte, das Zimmer mit einem fröhlichen Gruß verlassen hatte, versank Solo in Grübeleien. Er erhielt viel und sehr aufmunternden Besuch. Aber auch während seine Freunde ihn abzulenken versuchten, konnte er die Gedankengänge nicht stoppen. Der Röntgentermin war eine Ansammlung von Horrorszenarien. Erst hatten sie seinen Termin völlig vergessen, dann wurde er beim Röntgen auch noch derart gequält, dass er dem Arzt ins Gesicht sagte, was er über Menschen dachte, die sich für einen Beruf entschieden, bei dem sie ihre Mitmenschen legal foltern durften. Der Arzt lächelte charmant. »Das ist nur am Anfang so«, tröstete der Chirurg. »Was sollte das heißen?« »Nur am Anfang«, dachte Solo aufgeschreckt. »Es waren fast 3 Wochen rum und eine Änderung in seinem Tagesablauf hatte bis jetzt noch nicht stattgefunden.« Als er am Nachmittag dann die Frau sah, die also Nana hieß, war er fürs Erste sprachlos. Eine junge Frau mit männlichen Zügen, hager und mit kurzem Haar. Schon bei den ersten fachkundigen Griffen wusste er, was ihm blühen würde. Er stellte fest, dass er nach ihrem Besuch nicht einmal mehr wusste, worüber sie geplaudert hatte. Wieso durften die im öffentlichen Krankenwesen Beschäftigten eigentlich so viel Urlaub nehmen, grollte er in Gedanken. Die Stationsschwester verkündete ihm am frühen Abend, dass er ab nächsten Montag mit den ersten Bewegungstherapien beginnen würde. »Endlich wieder aufstehen?«, fragte er begeistert. Sie lächelte fast mitleidig. »Nein, da sind wir noch lange nicht. Aber Sie werden ganz allmählich wieder Ihre gesamte Muskulatur in Schwung bringen. Ist das nicht toll?« Solo starrte sie entgeistert an. »Wie bitte? Das ging bei Ihnen sagenhaft schnell. War Ihnen das nicht klar?« Nein, das war es ihm ganz und gar nicht. Als Vedi ihm noch einen abendlichen Besuch abstattete, wirkte Solo mehr als nur niedergeschlagen. Vedi gab sein Bestes, um seinen Freund aufzumuntern, aber Solo hatte sich so tief in die Krankenhausfrustration gestürzt, dass kaum etwas Ermutigendes zu ihm durchdrang. Seine Zimmernachbarn wechselten ständig. Bei jedem neuen Wechsel wuchs seine Ungeduld. Wieso konnte ein 86-jähriger Opa, der von einer Putzleiter gekracht war, schneller wieder aus dem Krankenhaus raus als er? Verdammt nochmal! Und warum ließen sie den Typ, der von einem LKW beinahe plattgefahren wurde, bereits in der 2. Woche mit einem Rollator durch die Gänge marschieren und Jagd auf hübsche Patientinnen und Schwestern machen? Solo wollte nach Hause. Er wollte endlich wieder in seinem Bett schlafen, seinen Kater sehen, seine Klamotten tragen, sein Rad putzen, auch das hysterische Gebell des blöden Pudels von der Nachbarin im 3. Stock hören. Solo war schlicht und ergreifend deprimiert. Selbst die unzulängliche Masseurin hatte ihn im Stich gelassen. Wahrscheinlich hatte sie ganz geplant erst seine Sinne aufgerüttelt, um ihn dann mit weiblicher Hinterlist auf die Schienen zu nageln. »Weiber«, grummelte er. 2 Tage nach seinem Röntgentermin, das Frühstück hatte er desinteressiert abgewiesen, er hatte auch das Lächeln des Pflegers nicht erwidert, der ihn aufmuntern wollte, hatte Solo die Augen geschlossen und überließ sich seinen düsteren Gefühlen. Als er etwas spürte, das die Wirkung von TNT hatte. Vorsichtige Berührungen, das ruhige Streichen durch sein Haar. »Guten Morgen«, grüßte eine Stimme, die wieder die Bilder von Frühlingssonnenschein, von hellen Berliner Straßen und von Weite auslöste. »Morgen«, murmelte Solo und wusste selbst, dass er ausgesprochen krötig klang. Sidi lachte. »Oh je, der Krankenhausblues?« »Nein, das ist meine Art, mit Hochgenuss umzugehen, sie dämliche Kuh.« Sidi hielt einen Augenblick in ihrer Bewegung inne, dann lachte sie schallend. Solo wurde regelrecht überflutet von diesem Lachen. Das tut mir leid, sagte er leise. Ach, zu mir wurde in diesem heiligen Gebäude schon viel Schlimmeres gesagt, meinte sie unerschütterlich fröhlich. Was meinen Sie, griff er das Gespräch wieder auf. Erfahre ich noch in diesem Leben Ihren Namen? Sie hätten nur auf Ihren Behandlungsplan zu schauen brauchen. Der liegt direkt neben Ihnen. Naja, jedenfalls sollte er da immer liegen. Solo bewegte sich nicht. Er war ohnehin nicht sehr flexibel, aber den Griff auf den Nachttisch hätte er schon bewältigt. »Ich hätte ihn gern von Ihnen persönlich erfahren«, setzte er leise wieder an. »Sidi Harris«, gab sie bereitwillig Auskunft. »Sidi Harris, die Frau für die heiklen und sensiblen Fälle, also doch.« »Wieso«, fragte er sich plötzlich, »juckte es ihn im Moment nicht, ein heikler und sensibler Fall zu sein?« Er sah nur ihre langen Haare und den schmalen Nacken. Er ließ den Blick durchs Zimmer schweifen. Was hatte sie ans Fußende seines Bettes gelegt? »Was ist das, was Sie mir da zu Füßen gelegt haben?«, fragte er völlig ahnungslos. »Was? Ah, das, ein Führgeschirr.« »Und wen führen Sie damit?« Sie lachte. »Ich hoffe niemanden. Ich hoffe, dass meine Hündin mich führt. Andernfalls müsste ich sie hier in der Küche zur Patientenverköstigung abliefern.« Solos Gedanken überschlugen sich. Hatte er alles richtig verstanden? Die Ärzte hatten nichts davon gesagt, dass sein Gehirn in Mitleidenschaft gezogen worden war. Er konnte ja nicht einfach fragen, ob er diesen Hinweis richtig gedeutet hatte. Aber wie konnte er es dann erfragen? Sie sind behindert? Na, im Moment nicht. Auf der Straße schon. Aber Sie arbeiten hier ganz, also, ich meine, Sie arbeiten hier legal? Kaum hatte er es ausgesprochen, wusste er, dass er das Bescheuertste gesagt hatte, was ein Mensch von sich geben konnte. Überhaupt fand er, stellte er sich unglaublich dämlich an. Sidi lachte wieder. »Ich will mal die Fronten klären, Herr Mong. Im Moment sind Sie wesentlich behinderter als ich. Und was Ihr Leben angeht, so glaube ich, hätten Sie den 100-prozentigen Schwerbehindertenausweis wohl viel eher verdient als ich. Das dazu.« Die letzten Worte hatte sie kühl, nein, sie hatte sie eisig gesagt. Solo wollte etwas zu seiner Entschuldigung vorbringen, aber Sidi fuhr, ohne erkennbare Missstimmung, in ihrem Treiben fort. »Es tut mir leid«, sagte er leise. »Was?«, fragte sie und klang immer noch eiskalt. »Ich hab mich ziemlich blöd angestellt, nicht wahr?« »Wenigstens ehrlich können Sie sein, das ist doch schon mal was«, schloss sie kühl. Von diesem Tage an spürte Solo nichts mehr von ihrer Heiterkeit. Sicher, sie war nett, aber sie war eben neutral nett. Dann erschien statt ihrer Nana in regelmäßigen Abständen. Solo erhielt jetzt die ersten Bewegungsübungen, bei denen man ihm sogar zutraute, zu sitzen. Der Fortschritt war nicht zu übersehen. Inzwischen war er so weit, dass er seine Mahlzeiten so zu sich nehmen konnte, dass man von Normalität reden konnte. Seine Freunde jubelten und ermutigten ihn bei jedem ihrer Besuche. Nur Sidi Harris war und blieb verschwunden. Solo ertappte sich dabei, dass er sie vermisste. Er wollte ihr über Schwester Ulrike oder über Nana Lorenz einen Entschuldigungsbrief zukommen lassen, aber wie würde das wirken, wenn ein anderer ihr diese Zeilen vorlas? Solo hatte bereits ein Telefon am Bett, das ihn mit der Außenwelt verband. Nach einer unruhigen Nacht rief er erst die Auskunft an, dann den Blindenverein. Er bräuchte etwas, um Blindenschriftnachrichten zu verfassen. Die Dame am anderen Ende war ziemlich denklahm, stellte er fest. Nach einigem Hin und Her bat er Villa also, in den Grunewald zu fahren, dort für ihn ein Blindenschriftalphabet zu holen und das Schreibwerkzeug. Kaum hatte Villa das gesammelte Zeug bei ihm abgeliefert, sah er sich vor einem weiteren Problem. Diese Schreibmethode mit einer Sticheltafel, wie die Angestellte das Plastikrechteck nannte, musste man spiegelverkehrt schreiben. Er hatte keine Möglichkeit, sich zu überprüfen, außer durch sich selbst. Also legte Solo los. Gegen 3 Uhr nachts hatte er die ersten brauchbaren Zeilen zusammengepiekst. Der Vergleich mit dem Alphabetsbogen zeigte, dass nur noch winzige Patzer vorhanden waren. Also wiederholte er seine Lektionen und übergab Nana, als sie wieder bei ihm war, einen Umschlag, in dem sein Heldenwerk lag. Würde Nana Lorenz es wirklich an die kleine, langhaarige Kollegin weiterreichen? Nana grinste unentwegt, als sie mit dem Fahrstuhl in das Kellergeschoss fuhr. Sidi war vergnügt und fröhlich bei der Arbeit. Eine junge Frau, die eine Wirbelsäulenverletzung gehabt hatte, lag unter ihren Händen. »Hey, Sidi«, polterte Nana vergnügt in die Kabine. »Hier, ich soll dir was geben. Ich glaub, du hast einen Verehrer.« Nana hätte Sidi aufrichtig einen Verehrer gewünscht, der länger als 3 Zeitalter durchhielt. Sidi war ein echter Kumpel, jemand, mit dem man Pferde stehlen konnte. Aber was ihre Libido oder ihr Beziehungsleben anging, so herrschte da keine Unterversorgung. Nana hatte stets den Eindruck, dass es so etwas bei Sidi gar nicht gab. Sidi hatte einige Herren, die bei ihr anstanden, aber sie bog alle Annäherungsversuche so geschickt um, dass aus dem heißblütigen Freiern dann irgendwie gute Kumpels wurden. Ein Jammer, dachte Nana und gab Sidi den Umschlag. Sidi legte ihn mit spitzen Fingern auf das Regalbrett über der Liege. »Von wem ist das, Nana?« »Vom 37er in Zimmer 103«, meinte Nana und streifte den Kittel ab. Sidi hatte während der Pause den Umschlag zwar in ihre Schultertasche geschoben, aber ihn nicht aufgemacht. Kurz vor Feierabend, auf dem Klo, überwog die Neugier. Sidi zog den Umschlag aus der Tasche und öffnete ihn. »Brailleschrift?«, dachte sie verwundert. Und dann begann sie zu lesen. Ob sie wollte oder nicht, ein tiefes Lächeln brach sich Bahn. Als der morgige Dienstplan besprochen und abgestimmt war, nahm Sidi nicht den Weg zum Hinterausgang durch den schön angelegten Park des Krankenhauses. Sie bestieg den Fahrstuhl und stand wenige Augenblicke später auf der chirurgischen Station. Solo hatte ein kräfteraubendes Programm hinter sich und war im Halbschlaf, als Sidi leise das Zimmer betrat. Der zweite Patient war draußen, er wanderte viel. »Hallo, Solo«, grüßte sie ein bisschen scheu. Sofort war er hellwach. »Ich wollte mich für den Brief bedanken. Das muss sie viel Umstände gekostet haben. Okay, ich verzeihe Ihnen.« Er sah ihr zum ersten Mal in die Augen. Für einen Augenblick setzte sein Herzschlag aus. Dann sagte er leise, »Das waren keine Umstände. Das sollte eigentlich normal sein, oder?« »Ja, sollte es«, gab sie nachdenklich zurück. »Was erwarten Sie jetzt?«, fragte sie und konnte sich ein Grinsen nicht ganz verkneifen. »Offen gesagt nur, dass Sie Ihre Kollegin überreden zu tauschen«, gab Solo leise zu. »Na gut«, gab sie nach und lächelte jetzt. »Was macht die Haarpflege?« »Ha, ich bin bereits in der glücklichen Lage, mich selbst zu kämmen«, jubelte er. »Na also, das geht aber wirklich flott bei Ihnen. Nur mit dem Aufstehen sollten Sie noch sehr, sehr vorsichtig sein. Was haben die Röntgenaufnahmen ergeben?« »Ich habe keine Ahnung. Bis jetzt heißt es immer, die Auswertung dauere noch.« Sidi sah nachdenklich aus. »Hm, ich hake da mal nach. Einverstanden?« »Und Sie tragen mir nichts mehr nach?« »Ich werd's versuchen«, meinte sie fröhlich. »So, jetzt muss ich aber los. Ich bin heute fürs Kino verabredet.« Sie warf sich die Tasche über die Schulter und schon war sie verschwunden. »Kino?«, dachte Solo. »Wie das?« Aber er würde sich hüten, solch eine Frage zu stellen. Plötzlich kam ihm der Gedanke, dass es wesentlich taktvoller wäre, wenn er sich diesen Zugang durch ihre Erzählungen erschließen würde. An diesem Abend fand Schwester Birgit, die Stationsschwester, den Patienten Solo Mong in Zimmer 103 in bester Verfassung vor. Am selben Abend hockte Villa eingekeilt zwischen ihren vielen Gedanken, zwischen Vedi, den sie über alles liebte, und Tango, dessen analytischer Verstand und sein fabelhafter Humor fast immer ins Ziel trafen, und starrte auf die Mattscheibe, ohne wirklich etwas zu sehen. Sie nahm nicht die Bilder von einem pompösen Politikerempfang auf, sie hörte nicht, wie der Nachrichtensprecher über Demonstrationen berichtete, sie spürte nur allmählich, dass Vedi sie behutsam an der Schulter berührte. Er beugte sich vor und flüsterte, »Was ist denn, Süße?« »Solo«, antwortete sie. »Solo?« Villa legte die Arme um Vedis Hals und schloss die Augen. »Villa«, flüsterte Vedi leise und zog sie enger an sich. »Jetzt vergiss mal den guten Solo und orientier dich mal hierher.« Sie hob den Kopf und lachte. Er war so komisch, so wild entschlossen, Vedi. Tango stand auf und streckte sich. »Was meinst du mit komisch? Blöder als sonst, oder was?« Die beiden Jungs lachten. »Ihr seid doof«, ließ Villa sie wissen. »Nein, aber ich glaube, er ist ein bisschen niedergeschlagen.« »Villa«, begann Tango fast wie bei einem Vortrag, »wenn man auf einen deutschen Markenwagen mit einem Rennrad knallt und dann den Frühling fast bewegungslos im Krankenhaus verbringen muss, mit, wie ich vermute, Höllenschmerzen, dann ist das eine Untertreibung, denkst du nicht?« So wie Tango es formulierte, klang es wirklich fast noch zu schön. Wahrscheinlich war Solo nicht niedergeschlagen, sondern inzwischen depressiv. Die Tür sprang auf und Tiki bevölkerte den Raum. »Hallöchen, Hallöchen, Popöchen«, grüßte er heiter. »Ach, Tiki«, stöhnte Villa. Tango grinste. Tiki hatte eine Art, einen Raum zu betreten, das einem manchmal ganz schwindlig wurde. Wenn eben noch ruhiges Miteinander herrschte, konnte man sicher sein, sobald Tiki dort aufkreuzte, war das pulsierende Leben voll und ganz anwesend. Listerte Tiki und leckte sich lasziv die Lippen. »Vedi, das sieht ja unglaublich heiß aus, die Lady an deinem Hals.« Vedi ließ Villa kurz los und tippte sich an die Stirn. »Du hast wirklich nicht alle beieinander«, grinste Villa und drehte sich zu Tiki um. »Was macht Solo?«, fragte sie. »Solo? Ja, ich war gar nicht da«, meinte Tiki und blickte schuldbewusst in die Runde. »Was hast du denn stattdessen angestellt?«, fragte Tango, der nicht so aussah, als würde er das ernsthaft wissen wollen. »Ich habe mich um mein nächstes Wochenende gekümmert«, gab Tiki Auskunft. »Um das Wochenende oder um den wochenendlichen Hormonhaushalt?«, erkundigte sich Vedi und stand jetzt ebenfalls auf. Tango machte den Fernseher aus. »Beides«, frohlockte Tiki. Villa grinste. »Solange du an die Kondome denkst«, meinte sie halbherzig. »Wer war denn heute bei Solo?«, fragte Tiki jetzt recht kleinlaut. »Nun, liebster Tiki, da wir uns auf dich verlassen hatten, blöde Angewohnheit, das muss ich zugeben, leider keiner. Vermutlich hat er sich bereits am Galgen erhängt oder im Kamillentee ertränkt, und du bist schuld.« Vedi und Villa lachten. Tiki zögerte, dann musste auch er lachen. »Ich bin ein Arsch«, sagte er und grinste. »Solo wird dir leider, leider verzeihen«, meinte Vedi und ging zur Wohnzimmertür. »Vedi, warte mal«, rief Tiki. »Was?«, grummelte Vedi ungeduldig. »Könntest du morgen zu ihm fahren?« »Ja, klar, gern. Ich werde ihm erzählen, weshalb du nicht konntest, okay?« Villa und Tango lachten schadenfroh. Tiki sah unglücklich aus. Alle drei wussten, dass Vedi genau das tun würde. »Das geschieht dir ganz recht«, freute sich Tango fast schon unanständig schadenfroh. Auch Villa machte aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Es herrschte tiefe Stille in der WG. Tango war an den drei Freunden vorbeigehuscht und hatte sich mit einem Nacht verabschiedet. Tiki stand unentschlossen im Flur. Villa trat Vedi sacht in den Hintern und ging auf ihr Zimmer zu. Vedi folgte ihr. Ohne Solo fühlte sich Tiki irgendwie einsamer. Es klang komisch, aber Solo und er waren immer ein wenig abseits, wenn die Paare sich in der Abenddämmerung fanden. In den nächsten Stunden würde Villa ihre hingebungsvolle Begeisterung für Vedis Liebeskunst durch die Etage jubeln, in der auch Tiki sein Zimmer hatte. Er grinste. Solo hatte recht gehabt, als er auszog. Aber warum nur war Solo überhaupt ausgezogen? Es gab keinen Krach wegen der Nebenkosten, auch fanden keine Kampfdiskussionen wegen der Küche statt. Alles in allem funktionierte diese WG gut, sehr gut sogar. War Solo ausgezogen, weil er einfach mal was anderes probieren wollte, wie er das erklärt hatte? Oder hatte sich nicht doch irgendetwas geändert an seinem Verhalten? Wenn Tiki und Solo zusammen unterwegs waren, lagen Solo die geilsten Bräute zu Füßen. Er, Tiki, musste ihn erst darauf aufmerksam machen. Tiki hatte seinem Freund dringendst empfohlen, mal eine gnadenlose Stutenkur zu absolvieren. Solo hatte dieses Thema nie wieder angesprochen. Tiki hoffte aber, dass er seinen freundschaftlichen Rat befolgt hätte. Sidi hatte mit Erfolg den Geruch von Anikaöl, Kampfer und Minzlotion aus den Haaren gewaschen und wechselte nun das Outfit. Kiki hatte sie überredet, mit ihr gemeinsam ins Kino zu gehen. Sidi mochte Kiki. Kiki war auf ihre Art eine echte Freundin. Gut, sie war ein bisschen chaotisch in ihrer Lebensstruktur, aber wer war das nicht auf seine Weise? Mit viel Elan trampelte sie über den Wäscheberg, der vor ihrer Waschmaschine in der Küche lag. Sie hatte gehofft, diesem Wäsche-Inferno an ihrem Urlaubstag Herr zu werden, aber es hatte gerade so für die Arbeitskleidung und ein paar Lieblingsstücke gereicht. Dann hatte sie den Rest des Tages damit verbracht, herumzutelefonieren, um ihrem kleinen Bruder aus der Scheiße zu helfen. Kiki war ein bisschen die große Schwester für Sidi. Die 22 Jahre Altersunterschied machten nicht viel aus, außer wenn Kiki ihren Lehrrausch bekam, wie Sidi es amüsiert nannte. Sidi hatte die Nase gestrichen voll von der Arbeit. Ihr ging die Chefin heute ernstlich auf die Nerven. Die gute Frau steuerte auf ihre Berentung zu, soweit so gut, aber sie schien beschlossen zu haben, das letzte Jahr noch als Ekel der gesamten Klinik absolvieren zu wollen. Vielleicht war es aber auch die Sorge um ihre Jungens und Mädels, dass sie so furchtbar reizbar und humorlos war. Sie hatte Nana vor einem Patienten übelst zurechtgewiesen und sie hatte Pitti angefahren, weil sein Kittel eine Stunde vor Feierabend nicht blütenweiß war. Pitti war der lustigste Junggeselle, den Sidi kannte. Seine Wohnung ähnelte eher einer Rumpelkammer und dass ausgerechnet Pitti zwei Katzen hatte, machte die Sache nicht besser. Ein sagenhafter Kontrast zu Pittis Art, das Junggesellenleben zu genießen, war Micho. Micho war die Ruhe in Person. Als Sidi neu angefangen hatte in der Klinik, war Micho es, der sich ihrer annahm. Micho war immer charmant und zuvorkommend. Er war, egal welche Tageszeit, stets korrekt gekleidet und wirkte dabei überhaupt nicht verbiestert. Micho war auch Junggeselle, wobei das Wort jung eher irreführend war, denn Micho war der Abteilungsälteste, mit Ausnahme der Chefin selbst natürlich. Frau Kral führte ein recht strenges Regiment, aber Sidi mochte ihre Art, das Personal zu leiten, außer wenn sie wie heute unausstehlich war. Eigentlich, dachte Sidi, war heute ihr Glückstag, denn sie war irgendwie davongekommen. Was Sidi wirklich wütend machte, war, dass sie im Alltag andauernd gegen Dummheit, Kleingeist und Hirnlosigkeit ankämpfen musste. Während man bei anderen einfach feststellte, dass sie keine Lust hatten, einen Minirock anzuziehen, hieß es bei ihr häufig: Sicher magst du das nicht, weil du blind bist. Sidi knirschte mit den Zähnen. Diese Vollidioten. Immerhin hatte sie vorgestern auf diesen Trottel recht klar reagiert. Sonst eigentlich nicht ihre Stärke. Nana war ihr da um Längen voraus. Nana scherte es einen Dreck, ob die Leute danach noch mit ihr reden wollten. Es war genau genommen nicht einmal die Frage, ob diese Leute noch mal mit ihr reden wollten. Die Frage war, ob sie, Nana, mit diesen Leuten noch mal reden wollte. Sidi musste unwillkürlich lachen. Was wollte ihr Nana schon für Kerle anhängen? »Du lieber Himmel«, dachte Sidi, »das würde mir auch noch fehlen. All die üblen Bilder, die ganze Vergangenheit heraufbeschwören und so einem Schwanzträger servieren. Auch«, sie blockierte den nächsten Gedanken und zwang sich, über ihre Garderobe nachzudenken.